Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben im Jakobusbrief im 2. Kapitel. Was hilft's, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die das spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, segne dein Wort in unseren Herzen und wecke solchen lebendigen Glauben in uns, der in der Liebe tätig ist, dass wir deinem Sohn nachfolgen unser Leben lang, im Glauben und in der Liebe und auf dem Weg, den er uns gebahnt hat, an das Ziel gelangen zum ewigen Leben. Schenk du uns deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, was seid ihr für schöne Christen? So ruft es der Apostel Jakobus seiner Gemeinde entgegen. Was war passiert? Jakobus beschreibt es direkt vor unserem Abschnitt. Wenn in eure Versammlung ein Mann kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist und sprecht zu ihm, setz du dich hierher auf den guten Platz und sprecht zu den Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen, macht ihr dann nicht Unterschiede unter euch und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine Lieben, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Was seid ihr doch für tolle Christen? Jakobus legt den Finger in die Wunde. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Welch ein Sarkasmus könnte man hier Jakobus vorwerfen. Aber nein, solch ein Christentum ist purer Sarkasmus und nicht mehr christlicher Glaube. Lauter schöne Floskeln, geht hin im Frieden. Aber der Glaube ist längst kalt geworden. Schon geht es in der Gemeinde mehr um Geld und mehr um Ansehen. Längst ist der Glaube tot und noch immer rühmen sich die Leute für ihren Glauben. Und weil sie meinen, dass solch ein Glaube gerecht und selig macht, rühmen sie sich auch ihrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Doch solche Gerechtigkeit wird zur Selbstgerechtigkeit und solche Heiligkeit wird zur Scheinheiligkeit. Und es gibt kaum etwas, was abstoßender ist als christliche Scheinheiligkeit. Jakobus legt noch nach: Damit seid ihr nicht besser als die Teufel. Wieder wird er sarkastisch. Gut so. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Denn das ist noch kein seligmachender Glaube, der Glaube, dass es einen Gott gibt. Das lernen wir mit den Konfirmanden, der Glaube, der uns selig macht, ist das Vertrauen, der Glaube an unseren Gott, der Glaube an Jesus Christus. Aber hier, das glauben auch die Teufel und die wissen Bescheid. Jetzt will man sagen, lieber Jakobus, bitte beruhige dich doch wieder. Aber nein, Jakobus kann sich nicht beruhigen, weil die ganze Sache äußerst beunruhigend ist. Es gibt Menschen, die sind in falscher Sicherheit unterwegs. Sie meinen, sie landen mal irgendwann weich in Abrahams Schoß. Aber wenn sie sich ihren Glauben nur einbilden, dann werden sie verloren gehen. Also macht Jakobus weiter. Er fragt ganz provokant: Kann denn ein Glaube ohne Werke selig machen? Kann Glaube retten oder helfen? Mein lieber Herr Jakobus, jetzt habe ich dich erwischt. Du nimmst ja ein wunderbares Wort von Jesus und stellst es in Frage. Es war doch Jesus, der gesagt hat: Dein Glaube hat dir geholfen. Gleicher Begriff, selig hat, der Glaube hat dich selig gemacht, der Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Beides Worte von Jesus. Wie kannst du das so verdrehen? Aber nein, wer hat denn hier etwas verdreht? Es sind die vermeintlichen Christen, die den Glauben verdreht haben. Sie haben den Glauben zu einem toten Prinzip gemacht. Und wir müssen ergänzen und bekennen: Wir haben durch unser Verhalten die Worte Jesu verdreht. Wir stehen in der Gefahr, den Glauben zu einem theoretischen Prinzip zu machen. Je salbungsvoller wir von unserem Glauben reden, oder speziell als Selk, je mehr wir uns dafür rühmen, dass wir an der rechten Lehre festhalten, desto mehr stehen wir in der Gefahr, aus dem Glauben ein Prinzip zu machen. Ihr wisst es, allein durch den Glauben und allein durch das Wort Gottes werden wir gerecht und selig. Ja, Christus selbst macht uns allein aus Gnaden gerecht und selig. Daher sind wir auch auf die rechte Lehre des Wortes Gottes angewiesen, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Also Glaube und Lehre, das ist nicht das Problem. Aber dass wir uns selbst salbungsvoll rühmen, das ist nicht nur ein Problem, sondern das verdreht ganz schnell den Glauben ins Gegenteil. Was ist denn das Gegenteil? Das Gegenteil vom christlichen Glauben ist, dass jemand sich auf sich selbst verlässt, auf das, was jemand in sich selbst findet. Wenn sich jemand nicht mehr auf das verlässt, was Christus für uns getan hat. Richtiger Glaube sucht in Christus die Quelle, aus der aller Reichtum fließt. Falscher Glaube hält sich selber für diese Quelle. Rechter Glaube wird durch Werke erkannt, so wie ein guter Baum an seinen Früchten erkannt wird. Ein lebendiger Glaube kann nicht stillhalten. Glaube und Werke kann man nicht trennen, so wenig wie man Brennen und Leuchten vom Feuer trennen kann. Wo Feuer ist, da brennt und leuchtet es. Wir merken also, wie wichtig das ist, dass wir es richtig verstehen, was gemeint ist, wenn wir vom christlichen Glauben sprechen. Ja, wir müssen wissen, was gemeint ist, wenn die Bibel vom Glauben spricht. Sonst wird es schnell verkehrt. Das war grundlegend wichtig für die Reformation. Ihr erinnert euch, auch da war es eine große Diskussion von Glauben und guten Werken. Und damals gab es Menschen, die sich auch auf ihre Werke, auf ihr eigenes Tun verlassen haben und nicht allein auf ihren Gott. Da Das heißt, sie verlassen sich auf das, was sie in sich selbst finden. Ihre Kraft, ihre Werke, ihr Geld, wie auch immer. Und jetzt verlassen sich Menschen auf ihren vermeintlichen Glauben. Und das Verrückte ist, ihren Gott scheinen sie dabei überhaupt nicht mehr zu brauchen. Sie rühmen sich selbst. Wie gut, dass die Bibel ins Deutsche übersetzt wurde und dass Martin Luther, der sie ja 1521 auf der Wartburg übersetzt hat, das Neue Testament, dass der schon bei der ersten Ausgabe im September 1522 eine Vorrede zum Römerbrief mit abgedruckt hat, wo er das Wort Glaube biblisch definiert. Und das ist wunderbar, durch alle Ausgaben bis zur letzten in der Reformationszeit sind diese Vorreden mit drin, sodass jeder, der es liest, weiß, was rechter Glaube ist. Und darum lese ich euch die Stelle einmal vor. Glaube ist ein göttlich Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und tötet den alten Adam, macht uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut und Sinn und allen Kräften und bringt den Heiligen Geist mit sich. Oh, es ist ein lebendig, schäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, das unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. Wer aber nicht solche Werke tut, der ist ein glaubloser Mensch, tappet und sieht um sich nach dem Glauben und guten Werken und weiß weder, was Glaube oder gute Werke sind, wäscht und schwatzt doch viel Worte vom Glauben und von guten Werken. Glaube ist eine lebendige, erwägene, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er tausendmal darüber stürbe. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches der Heilige Geist tut im Glauben. Daher der Mensch ohne Zwang willig und lustig wird, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. Also, dass es unmöglich ist, Werke vom Glauben zu scheiden, ja, so unmöglich, als Brennen und Leuchten vom Feuermark geschieden werden. Glaube und Werke wird zu ein und derselben Sache, weil es so ein lebendiges Geschehen ist, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dass man das gar nicht mehr auseinanderbringt. Jakobus macht das nun mit zwei Beispielen deutlich aus dem Alten Testament. Er zeigt damit, dass der Glaube solch ein tiefes Vertrauen ist, dass er im Extremfall alles auf eine Karte setzt. Das erste Beispiel ist Abraham. Für uns ist die Geschichte immer ein bisschen schwierig oder sogar abstoßend. Denn Abraham gehorcht Gott, als er seinen einzigen Sohn Isaak töten und opfern sollte. Doch Abraham verlässt sich hier ganz auf die Zusage Gottes, die er ihm gegeben hat, dass er nämlich einen Sohn, einen Erben haben wird und dass er zu einem großen Volk werden will. Und der Hebräerbrief sagt, dass Abraham sich darauf verlässt, dass Gott auch von den Toten auferwecken kann. Und bevor Abraham schließlich seinen Sohn opfern kann, greift Gott ein und gibt ihm einen Widder, den Abraham dann anstelle seines Sohnes opfert. Das zweite Beispiel ist die Hure Rahab, eine Prostituierte, die in Jericho an der Stadtmauer wohnte. Die nimmt nämlich zwei israelitische Spione auf und versteckt sie, als sie gesucht werden. Sie hätte auch ganz einfach ihre Haut retten können. Sie wäre bestimmt hoch geehrt worden von ihren Leuten, wenn sie die beiden verraten hätte. Aber sie schmuggelt die beiden über die Stadtmauer nach draußen und bringt sich dadurch selbst in Gefahr. Warum macht sie das? Sie hat von diesem Gott gehört, der Israel aus Ägypten geführt hat. Und sie hat davon gehört, wie Gott die anderen Völker in die Hand des Volkes Israel gegeben hat. Und darum setzt sie jetzt alles auf eine Karte und wird dann tatsächlich auch durch ein Wunder gerettet. Wir kennen die Geschichte, die gesamte Stadtmauer Jerichos fällt in sich zusammen, allein ihr Haus bleibt stehen. Alle kommen um, allein sie wird mit ihrem Haus gerettet. Ja, und jetzt kann man fragen, sind das nun Glaubensgeschichten oder sind das Werkegeschichten? Man kann das nicht trennen. Der Glaube wird in einem Handeln sichtbar, das alles auf Gott setzt. Und das Handeln ist ganz und gar vom Glauben bestimmt. Hinter diesem ganzen zweiten Kapitel im Jakobusbrief scheint sich eine Geschichte zu verstecken. Da ist von Armen die Rede, die sich zu den Füßen der Reichen setzen sollen. Da wird Jesu Wort zitiert: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Und zum Schluss ging es sogar um eine Prostituierte. Es gibt eine Geschichte, wo diese vier Dinge vorkommen. Lasst es mich einmal vorlesen, wie es geschrieben steht bei Lukas im 7. Kapitel. Siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass Jesus zu Tisch saß im Haus des Pharisäers Simon, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu Jesu Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Wunderbar, wie diese Frau lauter gute Werke tut, aber das, was deutlich wird, ist der Glaube, der eben nichts bei sich selbst findet, dort war nur Sünde, und der alles Heil bei Christus findet, sich regelrecht an Christus klammert. Aber Jesus redet nicht von Werken, er redet von Liebe. Die Quelle für die Liebe ist die Annahme bei unserem Gott, die Vergebung der Sünden, die wir bei Jesus Christus bekommen, die er am Kreuz erworben hat. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Glaube ohne Werke ist tot, einfach weil es so ist. Ein lebendiger Glaube hätte Werke. Wer hingegen aus der Vergebung lebt, der lebt in der Liebe. Wichtig ist, dass wir wissen, aus welcher Kraftquelle wir leben. Wir dürfen nicht wieder den gleichen Fehler machen und auf uns selbst schauen. Wir dürfen nicht meinen, dass wir nun unserem Glauben und unserer Gerechtigkeit und Heiligkeit nachhelfen müssten, indem wir uns mit guten Werken anstrengen. Wir würden im Gegenteil noch selbstgerechter und noch scheinheiliger werden. Nein, Als Christen sind wir aus dem Wort Gottes geboren, schreibt der Apostel Jakobus. Das Wort Gottes ist der Same, der die rechte Frucht bringt. Es ist wichtig, dass wir uns nicht selbst rühmen, sondern dass wir weiter treu an Jesus Christus und seinem Wort hängen. Wie die Reben, die fest am Weinstock hängen, viel Frucht bringen, so wird auch unser Leben geprägt werden vom Wort Gottes und von seiner Liebe. Wo wir an Christus bleiben, wo wir sein Wort hören und wo wir gestärkt werden im heiligen Abendmahl, da wächst auch in unserem Leben die Frucht, von der Jesus spricht. Da fällt dann aller Sarkasmus weg. Dort geschieht es dann, dass die Menschen unsere Liebe sehen und sagen: Mensch, was sind das doch für tolle Christen? Das sind Leute, die nicht sich selbst groß machen, sondern die Christus groß machen. Das ist die rechte Frucht, die aus dem Glauben kommt. Es ist, um mit Jakobus zu reden, die Weisheit, die von oben, von Gott kommt. So schreibt der Apostel Jakobus weiter: Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Der dreieinige Gott schenke uns solchen Frieden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.